Duke e përfytyruar Shqipërinë si një ishull, ta zëm se kjo ishull po lundron për mes detit dhe do bashkohet me Europën. Ta zëm se u bashkua. Po ja, unë e shoh vete në ëndër.
Stellen wir uns Albanien mal als eine Insel vor, die im Meer schwimmt mit Kurs auf Europa. Nehmen wir an, diese Insel hat sogar schon angedockt. Trotzdem träume ich weiterhin, ich würde getrennt von Europa auf einer Insel im grenzenlosen Meer schwimmen, die langsam versinkt. Ich wache auf. Es war alles nur ein Traum. Ein Traum im Traum. Die Insel geht nicht unter, aber ich bleibe Teil einer schwimmenden Insel. Der Traum verschlingt mich. Ich kann nicht herausfinden und auch nicht endlich untergehen. Ich bin Mutterseelen allein auf einer einsamen Insel und ringsherum lauern Schlangen, die vor Hunger schon fast verrückt sind.
Auf dem Bahnhofsvorplatz in Durres rufen Busfahrer ihre Ziele aus. Früher mussten sie tiefe Schlaglöcher umkurven. Jetzt sind die Straßen ausgebessert. An der Uferpromenade erklimmen Kinder den Sockel eines Denkmals, das einen mit hoch erhobenem Gewehr vorwärts stürmenden Partisanen zeigt. Relikt aus einer Zeit, als Albanien eine verschlossene, unerreichbare Welt war. Als ich 2001, 10 Jahre nach der Wende in Albanien, zum ersten Mal hier war, bestand die Flaniermeile noch aus geborstenen Betonplatten. Damals trieb mich ein Platzregen in eine der Bars. Als hätte der Wind einen seltenen Paradiesvogel hereingeweht, schickt der Wirt einen Jungen los, der kurz darauf mit einem älteren Herrn zurückkehrt. »Ich heiße Vangjel. Aus welcher Stadt kommen Sie?« Er weist die Adresse eines Brieffreundes aus der DDR, mit dem er sich im Pionierlager angefreundet hatte, auswendig. »Das muss Anfang der 60er Jahre gewesen sein«, überlege ich. Bevor der Vorhang zwischen Albanien und der UdSSR und deren Verbündeten fiel. Er habe sich Deutsch selbst beigebracht. Vangjel klemmt meine Reisetasche auf den Fahrradgepäckträger und begleitet mich zur Fähre, die mich zurück nach Italien bringt. Später fällt mir auf, dass ich möglicherweise der erste Deutsche bin, an dem er seine Sprachkenntnisse ausprobiert hat. Jahrelang kam zu Weihnachten eine Karte aus Durres. Liebe Familie Fritz, sie steckte in einem Luftpostkuvert. Die Straße des Fortschritts wurde später umbenannt. Ob Vangjel noch dort wohnt? Nachdem Auswanderung unter dem kommunistischen Regime fast ein halbes Jahrhundert lang verboten war, lese ich auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung, setzte sie in den 90er Jahren quasi aus dem Nichts ein. Bis zum Jahr 2010 war fast die Hälfte der Bevölkerung Albaniens ausgewandert. Der Essayist Ardian Fehbio lebt seit 20 Jahren in New York. »Dinge, die das Meer anspült«, ist der Titel seiner Erinnerungen an Albanien.
Als ich letztens in Tirana war, kaufte ich einen Roman, der zu den besten zählt, die ich auf Albanisch gelesen habe. Bashkim Shehu erzählt über den Totalitarismus so, als würde ein Onkologe einen besonders aggressiven Krebs an sich selbst ertasten. Man kennt Bashkim als Sohn des damaligen Ministerpräsidenten, der Nummer 2 nach dem Diktator Enver Hoxha. Aber er ist auch ein Verfolgter dieses Regimes. Bashkim hat beide Seiten des Steins gesehen. Die obere, von Soldatenstiefeln getretene, Sonne, Wind und Regen ausgesetzte und die untere, in feuchte Insekteneier, überwinternde Würmer, Pilzsporen und Waldmoder getauchte.
Auch ich habe damals von meiner Reise ein Buch von Bashkim Shehu mitgebracht. Aus Neugier, weil ich von seiner ungewöhnlichen Lebensgeschichte wusste, die von der Jeunesse Dorée in den finstersten Keller führte, und als Anreiz, irgendwann einmal Albanisch zu lernen, um es lesen zu können.
Bashkim war, wie man so sagt, geboren, um zu glänzen. Intelligent, geschmackvoll angezogen, mit pro-westlicher Neigung und einer schönen Frau. Mit anderen Worten, das Äquivalent eines Aristokraten in unserer auf Gleichheit bedachten Gesellschaft. Ich habe Bashkim in Tirana Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre kennengelernt. Wir studierten an der gleichen Fakultät, aber er war 3 Jahrgänge über mir. Bashkim hatte gerade einen Band mit Kurzgeschichten veröffentlicht, gehörte zum Autorenteam des auf Ismail Kadarés Roman November einer Hauptstadt basierenden Filmstoffs Radio Stazioni. Er schrieb sehr gut, technisch vollkommene Prosa, mit eigenem Stil, in bedächtigem Tempo, manchmal ein wenig traurig. Viele beneideten ihn, aber ich habe nie jemanden schlecht über ihn reden hören, denn er war anständig, aufmerksam und zeigte in Unterhaltungen große Bildung, die darauf schließen ließ, dass er die Zeit nicht damit zubrachte, mit den Leibwächtern seines Vaters Fußball oder Tavli zu spielen.
Bashkim Shehu hat 15 Romane geschrieben, aber keiner davon ist auf Deutsch übersetzt. Der albanische Verlag teilt mir seine E-Mail-Adresse mit und nach einigen Tagen kommt Antwort.
Thank you very much for your interest. I would gladly be interviewed. I presently live in Barcelona. We can do the interview either in Spanish or in English. Meanwhile, if you have difficulty to find my books, I can send you a copy by email.
Ich solle nicht versäumen, in Tirana seinen Freund Piero Mischa zu treffen. Sie kennen sich seit 40 Jahren. Ein Springbrunnen plätschert im Foyer des Hotel Tirana. Fertiggestellt Anfang der 80er Jahre, lese ich bei Wikipedia. Und damals beliebter Treffpunkt für Mitglieder des Politbüros, für deren Sicherheit geheime unterirdische Fluchtgänge sorgten. Piero Mischa ist um die 60. Er war Lektor, Übersetzer und nach der Wende sogar einmal kurz Kulturminister. Doch es geht um Bashkim.
His relations with his father were very complex. His father had a reputation of a very tough guy.
Ich glaube, die Beziehung zu seinem Vater war sehr komplex. Sein Vater war ein kompromissloser Politiker, aber hoch angesehen, Partisan und Veteran des Spanischen Bürgerkriegs. Er war sehr streng, auch mit seinen Söhnen.
The thing is that Bashkim was intellectually very critical of the regime, even before going to prison.
Bashkim stand dem Regime kritisch gegenüber, schon bevor er ins Gefängnis kam. Aber das Schizophrene war, dass er der Sohn einer der meistgehassten Figuren des Regimes blieb. Im Gefängnis sahen ihn die Leute anders. Aber als er wieder draußen war, fing die Fragerei nach seinem Vater und dessen Selbstmord wieder an. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum er Albanien verlassen hat. Er hat sich Interviews gestellt, aber oft war das eine Falle. Er will nicht der Übersetzer seines Vaters sein, sondern er selbst.
Ich erzähle, dass ich gerade in der albanischen Nationalbibliothek nach Bashkims 1977 veröffentlichten Kurzgeschichten gesucht habe. Vergeblich.
In irgendeiner Ecke sollte es herumliegen. Bücher wurden zwar verboten, aber auf keinen Fall weggeworfen. Das Regime hat ja fast zwanghaft alles gesammelt.
Drei Monate später klingle ich, ausgerüstet mit Ausdrucken von Bashkims Büchern, an einer Haustür in Barcelona. Zweiter Stock links. In Spanien stehen auf Türschildern keine Namen.
Hola, Bashkim?
Sí, soy yo.
Soy Fritz.
Suba, por favor.
Neugierig steige ich die Treppe hinauf. Ich nehme mir vor, das Gespräch auf Themen zu lenken, die ich besonders spannend finde. Wie hat er seine Jugend verbracht in diesem abgesperrten Wohnviertel für Politbüromitglieder mitten in Tirana? Wie hat er sich mit den Kindern des Nachbarn verstanden, der ja Diktator Enver Hoxha höchstpersönlich war? Brille, volles, leicht graumeliertes Haar, Schnauzbart. Bashkim sieht aus, wie ich ihn von Fotos her kenne. Das Wohnzimmer wirkt ein bisschen steif. Sofa, Tisch, Anrichte. Wir gehen über den Flur und Bashkim öffnet die Tür zu seinem Arbeitszimmer.
Mis libros están aquí.
Meine Bücher sind hier.
Bashkim hat seine Heimat 1997 verlassen. Damals herrschte dort Ausnahmezustand. Viele Bürger hatten ihr in den ersten Nachwendejahren erspartes Geld in sogenannte Pyramidengesellschaften eingezahlt, die hohe Gewinne versprachen. Als ihnen klar wurde, dass sie ihr Geld an Betrüger verloren hatten, stürmten sie die Kasernen und bewaffneten sich.
Fue una evacuación de todos los extranjeros que vinieron en helicópteros.
Und dann kamen Hubschrauber, auch vom deutschen Militär, um die Ausländer auszufliegen, weil man ein Blutbad befürchtete. Zehntausende kaperten Schiffe und fuhren nach Italien. Ich nahm Kontakt mit dem internationalen Schriftstellerparlament auf und die Stadt Barcelona hat sich bereit erklärt, mich und meine Frau aufzunehmen. Wir waren nicht sicher, ob wir es länger als ein Jahr aushalten würden. Und jetzt sind 20 Jahre daraus geworden. Meine beiden Töchter sind hier zur Welt gekommen und fühlen sich als Spanierinnen.
Baschkim übersetzt gerade einen Roman aus dem Katalanischen. Das lohnt sich nur, weil es vom katalanischen Ministerium subventioniert wird. Auch Albanien hat sich so etwas früher geleistet, als vor allem die Werke von Parteichef Enver Hoxha in alle wichtigen Sprachen übersetzt wurden. Ich dachte, wir könnten vielleicht mit den Büchern anfangen, die du gleich nach der Wende geschrieben hast, in denen es um deinen Vater geht. Das scheint keine gute Idee zu sein.
Alles, was es über die Vergangenheit zu sagen gibt, habe ich in den Interviews gesagt, die ich gab, als ich aus dem Gefängnis kam. Und ich werde mich jetzt nicht wiederholen. Was ich einmal gesagt habe, wiederhole ich nicht. Ich möchte lieber über Literatur sprechen.
Ich blättere im Ausdruck seines letzten Romans. Du weißt schon, dass es für mich sehr anstrengend ist, deine Bücher zu lesen. Ich hatte ein paar Stunden Albanisch und habe eine Vorstellung, wie die Sprache funktioniert, aber es kostet Zeit, das alles mit dem Wörterbuch zu entschlüsseln. Alle Romane habe ich echt noch nicht lesen können. Der Roman Mozart mit Verspätung handelt vom Versuch, in Tirana Così fan tutte aufzuführen, den die Beteiligten mit Verbannung, Haft und sogar mit dem Leben bezahlen müssen. Es wäre schön, wenn du die Stelle lesen würdest, wo Margarita ihre Wohnung verlassen muss und dann fahren sie mit diesem LKW durch die Nacht. Und es gibt sonst keine Autos weit und breit.
Eines Abends wird Margarita am Telefon mitgeteilt, sie werde noch heute Abend verlegt. Sie solle unverzüglich packen, später werde ein Wagen kommen. Viel hat sie nicht. Die gesamte Einrichtung, sogar das Geschirr in der Küche, ist Staatseigentum. Hastig stopft sie einen Teil ihrer Kleider in einen Koffer und schlägt den anderen, mangels eines weiteren eigenen Koffers, in ein Leintuch ein. Sie nimmt keine Bücher mit. Als wären Bücher das Abseitigste in Momenten wie diesen, die in Büchern ja auch nur äußerst entstellt beschrieben werden können, weswegen wir uns hier so kurz wie möglich fassen wollen. Ich selbst habe alle meine Bücher verloren. Später habe ich erfahren, dass sie im Keller des ZK-Gebäudes gelagert wurden. Eins davon habe ich bei einem Freund wiedergesehen, der einige Zeit im Zentralkomitee gearbeitet hat. Ich habe ihm aber nichts davon erzählt. Margarita schleppt die schweren Kisten voller Schallplatten aus dem oberen Stock herunter, allesamt im Ausland gekauft oder Geschenke von dort. Dann sitzt sie erschöpft in der Eingangshalle, neben sich den Plattenspieler, den sie während der Fahrt auf den Knien zu halten gedenkt. Es ist schon dunkel. Margarita steht von der Couch auf und geht ein paar Schritte mit einer Ungeduld, die mit jedem Moment, der verstreicht, größer wird. Sie versucht, das Tempo zu bremsen, indem sie über die Stadt nachdenkt, in die man sie zu bringen angekündigt hat. Elbasan. Erstaunlich. Eine große Stadt. Sie war oft beim dortigen Bezirkskomitee der Partei zu Gast. Geht es vielleicht gar nicht um Verbannung? Steckt vielleicht etwas ganz anderes dahinter? Im Bemühen, sich von Grübeleien, die nirgendwo hinführen, zu befreien, blitzt der Gedanke auf, den Plattenspieler einzuschalten und Musik zu hören. Aber dann denkt sie, sicher werden sie eintreten, ohne zu klingeln, und mich, wenn sie mich so sehen, für verrückt halten und wirklich nach Elbasan bringen, aber in die psychiatrische Klinik. Ist das nicht vielleicht ohnehin die versteckte Bedeutung ihrer Ankündigung? Sie versucht, die Angst abzuwehren, indem sie eine der Kisten öffnet, eine Schallplatte aus der Hülle zieht und liebevoll betrachtet. In diesem Moment klingelt es an der Hoftür. Margarita steckt die Schallplatte hastig in die Hülle zurück, als wolle sie sie verbergen. Sie sieht zwei Männer eintreten, den Verwalter der Villen für Regierungsmitglieder und einen Unbekannten, wahrscheinlich vom Geheimdienst. Ein chinesischer Gas, ein Xing Fu, fährt rückwärts in den Hof.
Son esos todoterrenos chinos del ejército. Son como el gas soviético.
Das ist so ein Geländefahrzeug vom Militär, so wie ein sowjetischer Gas, aber aus chinesischer Produktion. Xing Fu, haben wir dazu gesagt. Ich weiß nicht mal, ob es auf Chinesisch auch so heißt. Der Fahrer steigt aus, um beim Einladen zu helfen. Was ist das? Fragt der Unbekannte und deutet auf die Kisten. Margareta sagt, worum es sich handelt. Der Verwalter untersucht den Plattenspieler, nicht aus Neugier, denn es ist ein alter Apparat, sondern um zu klären, ob Margareta ihn hier lassen muss. Sie besitze ihn wegen der früheren staatlichen Funktion ihres Ehemannes. Er stehe also dem Staat zu. Niedergeschlagen lässt Margareta auch die Schallplatten zurück, aus Angst, vom Verwalter Worte zu hören, die das Messer nochmal in der Wunde umdrehen. Weg. Nur weg.
Den basni glime ndodhet në makinë mbi shoferit dhe askush tjetër nuk po shoqëron. Po shkojnë rrugën e Elbasanit, kanë dalë nga qyteti.
Niemand außer dem Fahrer begleitet sie. Sie nehmen die Straße nach Elbasan, fahren aus der Stadt heraus in die Dunkelheit zwischen Wald und Friedhof der Märtyrer. Kein Auto folgt ihnen. Die Straße ist verlassen, denn damals waren Kraftfahrzeuge in Albanien eine Seltenheit. Fort, fort durch die Nacht. Margareta mochte immer gerne im Auto fahren, doch jetzt auf ihrer Reise ins Verderben lässt die sich bewegende Landschaft nicht einmal zu, dass ihr Geist sich auf einem Punkt ausruht. Hügel und Berge schieben ihre Halbschatten vor den Hintergrund des Himmels. Vielleicht nickt sie ein, müde wie sie ist, beim Schaukeln in den Kurven, die der Wagen im Anstieg langsam nimmt, und schwebt zwischen Traum und Wachsein über einen Grat zwischen finsteren Abhängen, in denen mal rechts, mal links oder auf beiden Seiten zugleich Schluchten gähnen, über deren Trichter sich zu Stein gewordene Dunkelheit versammelt und der Punkt eines einsamen Lichts flackert. Dann, nach einer Kurve, eng wie ein Ellenbogen, wird der Ausblick, als würde ein riesiger Vorhang zur Seite geschoben, auf einmal weit und hell. Denn unten in der Ebene feiert das metallurgische Kombinat Stahl der Partei ein Fest mit funkelnden Lichtern. Rauch aus unzähligen Schornsteinen und Nebelfetzen, die sich drehen wie Djinns im Albtraum dieser Nacht ohne Ende. Auf der Fahrt durch die Ebene bis zum Eingang der Stadt ist Margareta zwischen Träumen und Wachen in eine anders geartete Nebelwand gehüllt. Als es über die Brücke geht, schreckt sie auf, als wäre sie gerade aufgewacht. Wird der Wagen geradeaus fahren, Richtung Stadtzentrum? Oder nach links abbiegen in Richtung der Hügel mit den Olivenbäumen, wo sich die psychiatrische Klinik befindet?
Margaritas Reise durch die Nacht endet in Belch, dem Ort, an dem Baschkim zusammen mit seiner Familie auf den Prozess gewartet hat. Auf Fotos sieht es ganz idyllisch aus.
Aber es ist völlig abgelegen. Ich war wegen einiger Papiere der Meldebehörde noch einmal da. Der See ist schön, ansonsten ist es tot.
Ich frage nach seinem Erstlingswerk von 1977, das ich vergeblich in der albanischen Nationalbibliothek gesucht habe.
Wo ist das denn? Hier. 2001 hat mich ein Freund angerufen und gesagt, er habe eine Überraschung für mich. Und dann hat er mir dieses Buch geschenkt. Normalerweise widmet der Autor das Buch seinem Leser. Aber hier steht, für Baschkim von seinem Leser und Freund.
Es gibt darin diese Geschichte, der Lärm der Trommel, über die du dann später in einer weiteren Kurzgeschichte erzählst, weil deren Rezensent 7 Jahre später eine Expertise für den Geheimdienst erstellt hat.
Genau. Und die hat man für die Anklage gegen mich benutzt. Es war einmal vor rund 100 Jahren. Da geschah etwas im Dorf NLMN, das alle Einwohner erschütterte. Am Ausgang des Dorfes spannte sich in großem Bogen eine steinerne Brücke über einen Gebirgsbach, die so alt war, dass sich niemand erinnern konnte, wann sie errichtet worden war. Auf dem gegenüberliegenden, vom Wasser ausgewaschenen und von Sträuchern und vereinzelten kahlen Bäumen bewachsenen Ufer stand eines Morgens eine seltsam geformte Hütte. Sie sah, ohne Türen und Fenster, eher wie ein Erdbuckel aus, dessen niedrigen Eingang ein Brett verschloss und aus dessen Innerem Tag und Nacht der Lärm einer Trommel drang, die jedem, der die Brücke überquerte, ihren Rhythmus aufzwang. Die Brücke war die einzige Verbindung ins Umland und die Dorfbewohner, die sie täglich überquerten, mussten dabei jetzt unter der Aufsicht eines Trupps Bewaffneter zum Rhythmus der Trommel tanzen und schämten sich dafür. Neben bedeutenden Köpfen zählen zu jeder Gemeinschaft Verrückte, Trinker und charakterschwache Gestalten, die jedoch zuweilen auch von Nutzen sein können. Eines Tages sprang ein junger Mann mit vorzeitig von tiefen Falten zur Furcht im Gesicht, den alle für einen Bösewicht hielten, schnitten und missachteten, beim Überqueren der Brücke aus der Reihe und vollführte die komischsten Verrenkungen. In diesem Moment geschah etwas Ungewöhnliches. Die Trommel schlug einen anderen Rhythmus an. Und zugleich änderte sich der Tanz all derjenigen, die zur gleichen Zeit die Brücke überschritten. Die am Ufer stehenden bogen sich vor Lachen. Doch bei der Vorstellung, dass auch sie bald den Hanswurst abgeben würden, senkte sich Trauer auf ihre Mienen. Zu dieser Zeit machte das Gerücht die Runde, dass ständige Getrommel, die Erdbuckelhütte und die kleinwüchsigen Wächter mit den großen Köpfen, die aus einer Märchenwelt zu stammen schienen, seien einer Laune des Aga, des Herrn des Dorfes, entsprungen. Der Verdacht verfestigte sich noch, als er eines Tages im Kreise einiger Frauen vom Balkon seines Palastes aus den Dorfbewohnern zusah und sich vor Lachen ausschüttete.
Im zweiten Teil tritt der Retter auf, in Gestalt eines Gerbers, der zusammen mit seinen Söhnen eine noch größere Trommel baut. Die neue Trommel bringt mit ihrem Lärm die des Agers zum Verstummen, die unterwürfigen Menschen stehen auf, stürzen sich auf die Wächter und zerstören deren Trommel. Was ist die Moral dieses Märchens? Auch wenn wir mal unterstellen, die beiden Trommeln stünden für bestimmte Ideologien, eine reaktionäre und eine fortschrittliche, so ist die Schilderung falsch und tendenziös. Das Dorf, sprich die Masse, wird als würdeloser Haufen ohne Klassenbewusstsein diffamiert, den nur ein zur Elite gehörendes Individuum aus seiner Rückständigkeit erretten kann. Wobei die marxistisch-leninistische Lehre, der zufolge es die Massen sind, die Geschichte machen, völlig ignoriert wird. Hier haben wir den Beweis, dass der Autor im Chor der Reaktionäre mitsingt. Unser isoliertes Land bräuchte eine neue Führung.
Als ich aus dem Gefängnis kam und wieder als Drehbuchautor im Kinostudio anfing, war der Verfasser dieser Expertise mein Vorgesetzter. Wir sind allein. Er schaut mich an, als suche er etwas. Hör mal, ich möchte dich mal fragen. Meine Stimme erschien mir fremd. Seltsam ruhig und mit einem Beiklang eines wie von ferne kommenden Mitleids. Das muss dir doch eigentlich selber mehr wehgetan haben als mir. Mich hätten sie sowieso eingesperrt.
Das war ja auch nur eine literarische Einschätzung aus rein ästhetischem Blickwinkel. Solche Expertisen haben auch x andere Schriftsteller erstellt.
Er nannte mir eine Reihe Namen. Er hatte die gewohnte Sicherheit wiedergewonnen und ließ die Hände sinken, als müsse er seine Worte nicht mehr mit Gesten unterstreichen. Ich gab, soweit ich mich daran erinnern konnte, die Worte seiner Expertise wieder, in der er unterstellt hatte, die Botschaft oder der Subtext meiner als Märchen maskierten Erzählung sei der Aufruf zum gewaltsamen Umsturz gewesen.
Echt?
Genau so, sagte ich. Naja, schon gut. Ich streckte hastig die Hand aus und er streckte mir seine entgegen, die jetzt nicht mehr zitterte.
Schon Monate vor seinem Selbstmord wird Baschkims Vater, Ministerpräsident Mehmet Scheu, aufs politische Abstellgleis geschoben. Im Frühjahr 1981 eskalieren die Proteste albanischer Studenten im benachbarten Kosovo. Die jugoslawische Regierung schickt das Militär. Es gibt Tote, Verletzte und Massenverhaftungen. Doch die Regierung in Tirana hilft nicht, sondern hält die Grenzen geschlossen. Damit die eigene Bevölkerung nicht anfängt, Fragen zu stellen, braucht Enver Hoxha einen Sündenbock. Im Sommer des gleichen Jahres lernt Bashkims älterer Bruder ein Mädchen kennen. Der Vater lässt Nachforschungen über deren Familie anstellen und stimmt, als er grünes Licht bekommt, der Verlobung zu. Der Diktator gratuliert, fordert aber wenige Tage später, die Verlobung zu lösen. Ein Onkel der Verlobten hat vor langer Zeit das Land verlassen und das sei ein Verbrechen. Die Jagd auf den Ministerpräsidenten ist eröffnet.
Als diese Signale auftauchten, bekam ich Angst. Und später, als ich meinen Vater so erlebte, kränklich, ohne die den Mächtigen sonst eigene Selbstsicherheit, empfand ich sogar Mitleid mit ihm. Und wir schlossen Frieden im Vater-Sohn-Konflikt. Ich hätte mir ja vorher sogar den Schnauzbart abrasieren lassen müssen, weil der Sekretär des ZK der Meinung war, das wäre eine Demonstration westlicher Mode.
Herbst der Angst, Bashkims erstes Buch nach der Wende, endet am 17. Dezember 1981. In der Nacht, in der die tödlichen Schüsse fallen.
Mein Bruder ist als letzter über den Flur gegangen, hat den Lichtschein unter seiner Türschwelle gesehen und kurz daran gedacht zu klopfen und ihm zu sagen, geh doch schlafen, du musst doch müde sein. Am nächsten Tag hat er sich bittere Vorwürfe gemacht. Wäre ich da bloß hineingegangen, vielleicht hätte er sich da nicht umgebracht. Stört es dich, wenn ich rauche? Als Vater lehne ich ihn nicht ab, als Politiker ja. Das ist ein Drama für mich, diese sich widersprechenden Haltungen und Gefühle.
Völlig kalt und herzlos ist die Reaktion, die auf den Selbstmord folgt.
Kaum hatte man mir den letzten Akt Mehmet Ceus gemeldet, da schlug ich auch schon vor, seinen Selbstmord zu verurteilen,
schreibt Enver Hoxha im zweiten Band seiner Memoiren.
Die Partei und unser ganzes Volk bezeichneten diesen Akt als feindlich, nahmen eine revolutionäre Haltung ein und setzten mit Begeisterung, ja mit noch größerer Entschlossenheit und Einheit, die Arbeit für die Umsetzung der Beschlüsse des 8. Parteitags fort.
Enver Hoxha schildert den Selbstmord seines Weggefährten, mit dem er 40 Jahre an der Spitze der albanischen Kommunisten stand, als hätte ihm der Nachbar eine Granate in den Garten geworfen. Mehmet Ceu sei Agent des jugoslawischen Geheimdienstes gewesen, der das Interesse der Weltöffentlichkeit mit aller Macht von den Demonstrationen in Kosovo ab und auf Albanien habe lenken wollen.
Am Vorabend der Politbürositzung, auf der über den schweren politischen Fehler Mehmet Ceus diskutiert werden sollte, beauftragte die jugoslawische Botschaft in Tirana deshalb ihren Verbindungsmann, Mehmet Ceu ein Ultimatum zu übermitteln. Enver Hoxha ist unter allen Umständen auf der Sitzung zu ermorden, auch wenn Mehmet Ceu selbst dabei umkommt. Am 17. Dezember begann die Politbürositzung. Sämtliche Genossen verurteilten die Verlobung von Mehmet Ceus Sohn mit einem Mädchen, in dessen Familie es Verbrecher gab. Die Kritik war stark, offen und bolschewistisch. Doch als Strafe wurde lediglich eine Rüge mit Vermerk in der Kaderakte beantragt. In diesem Geist hatte auch ich meinen Diskussionsbeitrag vorbereitet, den ich jedoch angesichts der fortgeschrittenen Stunde an diesem Tag nicht mehr hielt. Wir vertagten die Sitzung auf den nächsten Tag, doch ich sagte zu Mehmet Ceu, denke die ganze Nacht gründlich nach und morgen sage uns, was deine wirklichen Motive sind. Was ich ihm sagte, alarmierte Mehmet Ceu. Er meinte, das Verbrechen, das er vorbereitete, könnte vielleicht aufgedeckt worden sein, und entschloss sich, Selbstmord zu begehen, weil er dachte, seine Familie würde dann keinen Schaden erleiden.
In einem dialektischen Sprung ersetzt Enver Hoxha Ursache durch Wirkung. Der Selbstmord schadet dem Staat. Folglich beabsichtigte Mehmet Ceu, indem er sich umbrachte, dem Staat zu schaden. Selbstmord ist schädlich, weil ein Individuum an sich selbst vollstreckt, was der totalitären Macht vorbehalten bleiben muss, die ja deswegen totalitär ist, weil sie für höhere Ziele tötet. als Feinde demaskierte Führer haben gefälligst der Partei zu dienen und tief und völlig überzeugt, das Szenario anzunehmen, das zu ihrer Bestrafung vorbereitet ist. Selbstmord jedoch unterbricht diese Farce, diesen Karneval politischer Machenschaften und reißt ein Loch in die Fassade der Geschichte. Das ist vergleichbar mit der absurden Situation, dass sich ein Schauspieler auf der Bühne zusammen mit der Figur, an der er das darstellen soll, umbringt.
Ich treffe Baschkim in Tirana. Schon nach den ersten Schritten wird er erkannt.
Das war ein Opernsänger. Er hat gesagt, Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie.
Sicher sind nicht alle Zufallsbegegnungen so angenehm wie diese. Wir steuern ein Straßencafé an.
Where would you prefer to sit?
Baschkim spricht Englisch mit mir. Er hat mit mehreren Ausländern zu tun und will sich nicht ständig umstellen. In Tirana bemüht er sich, Journalisten aus dem Weg zu gehen.
Write about my past is also kind of fighting with myself and.
Ich schreibe ja selbst auch über die Vergangenheit. Für mich ist das ein Weg, mein inneres Gleichgewicht zu finden, mich selbst zu verstehen. Aber Zeitungen sind auf Sensationen aus. Und dafür will ich mich nicht hergeben.
Baschkim ist in Tirana mit der Einrichtung eines Geheimdienstmuseums betraut.
Das war eine Idee von Ministerpräsident Edi Rama, der Öffentlichkeit früher geheime Orte zugänglich zu machen, wie die Atombunker am Fuße des Daiichi-Berges. Dazu gehört ein Saal für 500 Personen, für Sitzungen von Zentralkomitee oder Parlament oder das Tunnelsystem unter Tirana. Später soll auch das Wohnhaus von Enver Hoxha mit einbezogen werden.
Der Schrecken, den der berüchtigte Geheimdienst Tsigurimi verbreitete, soll im Haus mit den Blättern dokumentiert werden. Einer früher von Efeu überwucherten Villa mitten in der Stadt.
Es ist based on documents, based on witnesses from people.
Wir werden uns auf Dokumente und Zeugenaussagen stützen, aber es geht auch um Legenden, die Teil der Wirklichkeit sind. Es gab in Albanien pro Kopf deutlich weniger Geheimdienstmitarbeiter als in der DDR. Aber die Leute meinen, weil sie Angst hatten oder das Regime verabscheuten, dass jeder Dritte ein Spitzel war. Es klafft eine Riesenlücke zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Und das war ja wahrscheinlich auch im Interesse des Geheimdienstes.
Vor einem Jahr hat das Parlament der Öffnung der Geheimdienstakten zugestimmt.
Der zuständige Minister hat gesagt, dass es sich um 1 Million Seiten handelt und 14.000 Informanten- und Opferdateien. Während der ganzen Zeit des Kommunismus sind rund 100.000 Informanten registriert. Es waren immer zwischen 8 und 15.000 gleichzeitig aktiv. Wir haben 1 Million Seiten und die Stasi hat allein 53 Millionen vernichtet. Und das war nur ein Bruchteil ihres Bestandes.
Von den Wänden des Hauses mit den Blättern ist der Putz abgeschlagen. In einer Ecke steht ein Safe. Alte Schreibtische sind aufgestapelt.
It is said that during the German occupation it was offices of the Gestapo.
Während der deutschen Besatzung soll hier das Hauptquartier der Gestapo gewesen sein. Wir haben keine Dokumente darüber, aber so wird es erzählt. In den ersten Jahren des Kommunismus war das Haus Verhör- und Folterzentrale. Und später Sitz der Abteilung für elektronische Überwachung. Hier wollen wir ein Verhör- und Folterzimmer rekonstruieren. Und hier beginnt die Ausstellung mit Objekten und Videos. Das Gebäude ist übrigens bis 2003 vom Geheimdienst genutzt worden.
»1982 wird Baschkim zu 8 Jahren Haft verurteilt, in einem Gefängnis, dessen Name nur hinter vorgehaltener Hand genannt wird. Erst 20 Jahre später findet er eine Form, um davon in einem Roman erzählen zu können.
Die Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, beginnt an einem Tag im September 1987 während eines Hofgangs im Gefängnis von Borrell, mit einem aus dem Gedächtnis zitierten Fragment eines Aufsatzes von Walter Benjamin. Ich unterhielt mich erstmals mit Mark, über den ich schon einiges von einem Mithäftling gehört hatte, demzufolge es sich um einen ganz außergewöhnlichen Geist handelte. Dieser Eindruck vermittelte sich auch mir wegen seiner Gabe, ganze Passagen aus den wenigen Büchern, die er hatte lesen können, auswendig wiedergeben zu können. Ich erwähnte, dass Walter Benjamin davon geträumt habe, einen Text zu schreiben, der nur aus Zitaten bestand. Er fragte mich, wer dieser Walter Benjamin wäre, von dem damals in Albanien noch nichts erschienen war. Ich hatte, bevor ich eingesperrt wurde, im Genuss der Privilegien, die sich mir als Sohn des damaligen Ministerpräsidenten von Albanien boten, die Möglichkeit, Schriften von Walter Benjamin in einer westlichen Ausgabe zu lesen, und beantwortete die Fragen meines Gesprächspartners, indem ich skizzierte, wer Walter Benjamin war und dass er der Frankfurter Schule nahegestanden hätte, die mein Gesprächspartner ebenso wenig kannte und über die ich einige allgemeine Erklärungen abgab. Ich hätte gerne mehr erzählt, aber ich wusste auch nicht mehr.
Hay una dedicatoria al comienzo del libro, che lo dedico a una persona che si suicidò in la cárcel.
Dem Roman Angelos Novos ist eine Widmung vorangestellt für jemanden, der sich mit 29 Jahren im Gefängnis umgebracht hat. Er stammt aus den Bergen, hatte nicht studiert, war aber hochintelligent. Ich habe ihn selbst nicht kennengelernt, aber viel über ihn gehört. Er hat sich Fremdsprachen beigebracht, einen Text von Immanuel Kant übersetzt und mit Leidenschaft und Talent Philosophie betrieben. Dem Walter Benjamin ist er mir begegnet. Beeinflusst durch meinen Gesprächspartner zitierte ich Walter Benjamins hochpoetische Gedanken zum Gemälde Angelos Novus von Paul Klee, auf dem ihm zufolge der Engel der Geschichte dargestellt ist, der sich, das Gesicht nach unten gewandt, auf ständig wachsende Trümmerhaufen alter und neuer Zeiten blickend, von unsichtbaren Stürmen getrieben, immer weiter entfernt. Das war mein Zitat aus dem Gedächtnis. Und ist es sogar in doppelter Hinsicht, denn ich versuche ja gerade, mir nach all den Jahren und Umstürzen unterschiedlichster Art den Wortlaut meines damaligen Zitats in Erinnerung zu rufen. Ich hatte über Walter Benjamin gelesen und über seinen Selbstmord und bin dabei auf das Zitat gestoßen, in dem es um das Bild von Paul Klee geht. Das war der zündende Funke für den Roman. Nach etwa einem Jahr stellte ich zu meinem Entsetzen fest, dass, was das Zitieren von Walter Benjamin betraf, Sprecher und Zuhörer die Rollen tauschten. Ungewollt hatte ich bei meinem Gegenüber eine tiefe Seite berührt, die ihren Ton in die Abgründe der Geschichte sandte. Oder umgekehrt, ständig durch den von dort wehenden Wind in eine Schwingung versetzt wurde, auf die meine Worte nur ein zufälliges Echo waren. Weil mir, beziehungsweise dem Ich-Erzähler, auffiel, wie sehr sich Mark mit Walter Benjamin identifizierte, erschien es ratsam, ihm nicht von dessen Selbstmord zu erzählen. Meine Frau sagte damals, dieser Mustafa Bayraktari, dem du das Buch gewidmet hast und der sich ja wirklich das Leben genommen hat, muss doch Angehörige haben. Die würde dein Buch sicher interessieren. Aber ich mochte mich nicht aufdrängen. Umso mehr hat es mich gefreut, als ich vor etwa einem Jahr eine Botschaft aus Birmingham erhielt, von seiner Schwester. Sie hatte das Buch noch nicht lesen können, wollte mir aber danken. Sie war 9, als sich ihr Bruder umgebracht hat.
Im Gefängnis fanden die völlig isolierten Häftlinge eine Bibliothek vor, die interessanter war als jede, die sie kannten. Denn noch in den 50er Jahren hatten Häftlinge, viele von ihnen Intellektuelle und Politiker, ihre eigenen Bücher mitbringen dürfen. Darunter viele Fremdsprachige, samt der dazugehörigen Sprachlehrbücher.
Auch Schreiben war nicht verboten. Aber alles könnte gegen dich verwendet werden. Ein politischer Gefangener, der 28 Jahre gesessen hat und nach der Wende Parlamentspräsident war, schrieb einen harmlosen Roman über Jugendliche, die einen Geburtstag feierten. Aber das reichte, um ihn im Gefängnis noch einmal zu verurteilen. Wirklich regimekritische Texte hatte er als Übersetzungen von Anna Segers oder William Saroyan getarnt. Und dann hieß es, warum schreibst du so einen Scheiß? Übersetz lieber Anna Segers und nimm dir ein Beispiel an ihr. Magst du ein Bier?
Quieres cerveza?
Sí. Tú también?
Sí.
Im Gefängnis von Borel kursierten einige philosophische Texte als Handschriften. Eine Philosophiegeschichte, zusammengestellt aus »Die großen Denker« von Will Durant und einem weiteren Werk, an dessen Titel und Autor ich mich nicht erinnern kann, Einleitung und erstes Buch von Kants Kritik der reinen Vernunft in einer von Marx selbst besorgten Übersetzung aus dem Englischen, aus der er längere Passagen auswendig konnte, die Gedanken von Pascal in Auszügen, zweisprachig, Französisch und Albanisch, ebenfalls von Marx. Französisch hatte er in der Mittelschule gelernt und die Qualität der Übersetzung war, obwohl er es seitdem nicht angewandt hatte, ziemlich gut. Englisch hatte er sich, ebenso wie Deutsch und Italienisch, im Gefängnis selbst beigebracht. Darüber hinaus fanden sich in der kleinen Gefängnisbibliothek die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie von Marx und Lenins philosophische Hefte, Band 38 der Gesamtausgabe.
Angelus Novus ist ein fiktionales Werk,
schreibt Ardian Vechbiu.
Başkim Shehu schildert darin das intellektuelle Leben politischer Gefangener im Albanien der 80er Jahre, die Werke der Klassiker marxistischer Philosophie verschlingen und darin fieberhaft nach etwas anderem, etwas Jenseitigem, ansonsten Unzugänglichem suchen. Marx und Lenin interessieren diese Leser im Grunde gar nicht. Ich kenne das, denn dieser Wissensdurst, dieser Hunger nach unter dem Totalitarismus verbotenen Früchten war nicht nur von den Mauern dieses Gefängnisses begrenzt, sondern erstreckte sich auf ganz Albanien. Das ja eine Art gigantisches Gefängnis war, ein selbstgemauertes Alcatraz mitten in Europa. Wenn ich lese, wie eine der Hauptfiguren Marxens Kritik zu Hegels Rechtsphilosophie liest, erinnere ich mich, dieses Werk mehr oder weniger zur gleichen Zeit gelesen zu haben, in der Hoffnung, etwas über Hegel zu erfahren, etwas, das anders wäre, das sich unterschied von der formelhaften Monotonie totalitärer Wissenschaft. Wir alle kannten diese immer wiederkehrende Lust an Jenseitigem, an den gelegentlichen Luftspiegelungen einer Welt am Horizont, die für uns als Abwesenheit existierte.
Kanskje ville gå både vinter og vår, og neste sommer med, og det hele år. Men en gang vil du komme, det vet jeg visst, og jeg skal nok vente, for det lovte jeg sist. Gud styrke deg hvor du i verden går, Gud glede deg hvis du for hans fotskammel står. Her skal jeg vente til du kommer igjen. Og venter du hist oppe, vi treffes der, min venn.
Këto janë vargjet e këngës e Solvegut, nga drama Per Gynt e Ibsenit, shëndëruar në muzik prej Edvard Grigut. Po jap nga original norvegjisht, si që kam dëgjuar të këndohen në kampin e spashit nga
pashtë. Das sind die Verse von Solvegs Sang aus Ibsens Per Gynt, vertont von Edvard Grieg. Ich gebe sie im norwegischen Original wieder, so wie sie mein Mithäftling Andrea, ein ehemaliger Tenor an der Oper, im Lager von Spatsch gesungen hat, der diese Sprache nicht konnte, sich aber aus der Zeit, als er in Leningrad studiert hatte, an die Worte erinnerte, die er, obwohl er sie, da die Arie für eine Sopranstimme komponiert ist, nie irgendwo gesungen hatte, dank einer bei Sängern nicht seltenen Gabe, dem Gedächtnis Worte einfach vom Klang her einzuprägen, auswendig konnte. Der Winter mag scheiden, der Frühling vergehen. Der Sommer mag verwelken, das Jahr verwehen. Du kehrest zu mir zurück, gewiss, du wirst mein. Ich habe es versprochen, ich harre treulich dein. Gott helfe dir, wenn du die Sonne noch siehst. Gott segne dich, wenn du zu Füßen ihm kniest. Ich will deiner harren, bist du mir nah. Und harrest du dort oben, so treffen wir uns da. Ich lernte die Bedeutung der Worte damals von Andrea, so wie er sie sich während seines Studiums, nachdem er eine Kommilitonin das Lied auf Norwegisch hatte singen hören und es sich danach mehrmals in der Phonothek des Konservatoriums angehört hatte, durch die Lektüre der russischen Übersetzung von Ibsens Dramen erschlossen hatte. Er sang das Lied auch auf Albanisch in einer eigenen freien Übersetzung, in der die Jahreszeiten kommen und nicht vergehen, was ihm außer beim Winter besser gefiel. Und der Winter wird vergehen, und der Frühling wird kommen, und ein Jahr und dann noch eins. Wir erinnern uns an seinen letzten Tagebucheintrag, in dem es heißt, dass seine seit Jahrzehnten von ihm getrennte russische Geliebte Solveig Sang singt, und vielleicht stellt sich Andrea vor, dass sie es zur gleichen Zeit singt. Gefrorener Schnee bedeckt den Boden um uns herum und die kahlen Zweige eines Pflaumenbaumes, des einzigen Baumes im Hof des Lagers. Tauwetter kündigt sich an, um einen der meteorologischen Ausdrücke des politischen Jargons der damaligen Zeit zu gebrauchen. Nicht wenige Gefangene hoffen auf Befreiung und müssen sich dennoch oder gerade deswegen besonders in Acht nehmen. Die Wächter dürfen nichts hören. Sie haben Andrea schon einmal verwarnt, denn in einer Fremdsprache zu sprechen ist streng verboten. Außerdem könnten sie den albanischen Vers »Und der Winter wird vergehen und der Frühling wird kommen« übel nehmen.
Es ist das Jahr 1990. Baschkim ist aus dem Gefängnis entlassen. Ihm ist eine Wohnung in einem abgelegenen Dorf zugeteilt worden. Zwei Briefe, die er von dort verschickt, bringen ihm 10 Jahre ein. Diesmal im Arbeitslager zu verbüßen.
Bei meiner zweiten Verurteilung haben die Verhöre gerade mal 2 Wochen gedauert. Mir wurde vorgeworfen, in den Briefen, die an Enver Hoxhas Nachfolger Ramiz Alia und an die Gefängnisdirektion gerichtet waren, das Wort Terrorregime benutzt zu haben. Es gab im Grunde nichts zu verhören, denn ich hatte die Briefe ja unterschrieben. Sie wollten nur wissen, ob ich mit jemandem vorher darüber gesprochen hatte.
Beim ersten Mal war das anders?
Ja, das war anders. Und daran möchte ich nicht erinnert werden. Als ich als Wiederverurteilter im Februar 1990 ins Arbeitslager nach Spatsch kam, freundete ich mich mit Andrea an. Gewöhnlich, sagte man mir, sang er das Lied als Abschluss an die Geschichte der erzwungenen Trennung von seiner Geliebten, die er, ganz oder teilweise, bereitwillig und ungeniert wiederholte. Diesmal jedoch geschah es ganz unvermittelt. Es war ein klarer Tag im April und der Schnee fast vollkommen geschmolzen. Wir standen gestützt auf das Geländer über der Schlucht eines Baches, der durch den geschmolzenen Schnee zum Leben erweckt wieder zu fließen begonnen hatte, sprachen über dieses und jenes und schwiegen dann einige Augenblicke, als er vorgebeugt zu singen anhub. Und an der Stelle, wo es, wie ich meine, im Norwegischen heißt »Und der Frühling vergeht«, kurz innehielt, als zaudere er. Die 3 letzten politischen Häftlinge, die entlassen wurden, waren 2 Söhne von Generälen und ich. Das war im Frühjahr 1991, 2 Wochen vor den ersten freien Wahlen in Albanien. Es waren Journalisten aus aller Welt da und ich habe viele Interviews gegeben.
Then I met Baschkim after 9 years when he got out of prison. When he got out of prison, he had nowhere to stay.
Ich sah Baschkim 9 Jahre später wieder. Er kam gerade aus dem Gefängnis und weil es niemanden gab, bei dem er unterschlüpfen konnte, hat er 3 Wochen bei mir gewohnt. Er sah aus wie, du kennst doch sicher diese Filme über Leute, die aus dem Lager kommen. Er war ausgemergelt, besaß nichts außer der Häftlingskleidung und hier vorne fehlte ihm ein Zahn. Besonders schlimm war, dass seine Ex-Frau gerade zusammen mit seinen 2 Kindern Albanien verlassen hatte. Und zu allem Übel war mein Nachbar, auch noch der Richter, der Baschkim zum 2. Mal verurteilt hatte.
Marx' Leidenschaft für philosophische Überlegungen ließ nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis nach. Vieles hatte sich ereignet und entwickelte sich mit rasanter Geschwindigkeit. Wie jeder Ex-Häftling war er hin und her gerissen zwischen Hoffnungen und Zweifeln. Ungeduld nagte an ihm. Was tun? Angesichts der bedrückenden Fragezeichen, die ständig mehr wurden. Eines war ihm klar. Er wollte fortgehen und an einem anderen Ort leben. Dieses Land verschlingt mich, pflegte er zu sagen.
In einer Bar in Durs frage ich nach meinem Freund Wangje. Ich habe das Kuvert eines Briefes, mit dem er mir geschickt hat. Ich habe ihn sogar einmal in seiner Wohnung besucht, aber ich kann das Haus nicht wiederfinden. Einer der Gäste steht auf und führt mich hin. Auf dem Schild einer zusätzlich mit einem Eisengitter gesicherten Tür steht sein Name. Bangiel Prifti. Ich erinnere mich daran, wie es hinter dieser Tür aussieht. An die Satellitenschüssel auf dem Balkon, das Sofa vor dem Fernseher, den Stapel VHS-Kassetten, auf die er deutsche Volksmusiksendungen aufnahm. An der Wand hingen eingerahmte Fotos der Familie seines wieder aufgespürten DDR-Freundes aus dem Pionierlager. Als niemand öffnet, schiebe ich einen Zettel mit einem Gruß unter der Tür hindurch.
Familie, die banonte in ato du doma, nuk dinte kurgja. Asse de fçinit et tyja kateve të shtëpis, disa të ardu me vonë sa jo familie.
Die Familie, die seine beiden Zimmer jetzt bewohnte, wusste nichts. Und die Nachbarn im zweiten Stock konnten sich entweder nicht erinnern oder sagten, er sei plötzlich verschwunden. Ich fragte den Eigentümer des Hauses nach demjenigen, der Mark die Zimmer vermietet hatte, aber er war gestorben und die Erben hatten ihm das Haus verkauft. Eines Tages, nachdem länger keine Miete eingegangen war, ging er dorthin und fand die Zimmer bis auf einen Briefumschlag mit dem Geld für die letzte Miete leer vor. Ich fragte gemeinsame Freunde aus dem Gefängnis und bekam die nebulöse Auskunft, Mark wäre nicht in seinem Geburtsort, wo keine Familienangehörigen mehr lebten, sondern in Amerika. Er wäre eines Morgens zusammen mit einer alten Frau, wahrscheinlich seiner Schwester, aus Amerika weggefahren. Derjenige, der mir das erzählte, hatte es nicht mit eigenen Augen gesehen, sondern von Nachbarn erfahren. Wir überprüften sogar, ob es sich dabei um den Mieter handelte, der mir gesagt hatte, er könne sich nicht an Mark erinnern, aber es war jemand, der nicht mehr dort wohnte und dessen neue Adresse auch niemand wusste. Ich kann nicht herausbekommen, wo Mark ist. Niemand kann es mir sagen. Die Spur ist gelöscht, als hätte es ihn nie gegeben, als wäre sein Leben nur eine Geschichte. Literatur handelt davon, dass wir Teil eines Buches sind, keines Fiktiven, sondern eines, das wir leben. In gewisser Weise ist das Leben ein Buch, ein Text.
Sie hörten »Hier spricht Tirana«, eine lange Nacht über Albanien von Fritz Schütte. In der dritten Stunde dieser langen Nacht stellte der Autor den albanischen Schriftsteller Bashkin Shehu vor. Es sprachen Daniel Minetti, Gerd Grasse, Erwin Schastok und der Autor. Solveig Sang wurde gesprochen von Simen Hagerup und gesungen von Benedikt Sindermann. Percussion wurde gespielt von Hogir Göringen. Ton Ralf Perz, Regie Rita Höhne, Redaktion Monika Künzel.